Im Wesentlichen kann man zusammenfassen, dass diese HGÜ-Systeme den Windstrom aus Norddeutschland in die Ballungszentren im Süden und im Westen bringen. Und unterm Strich wird das dazu führen, dass in der Tat diese Redispatch-Maßnahmen und die forcierten Eingriffe in die Erzeugungslandschaft sicherlich zurückkehren werden.
Willkommen zu Geladen, deinem Batterie-Podcast zur Energiewende. Ja, unser Gast ist heute Dr. Max Goertz. Hallo Max.
Hallo Daniel.
Max, du bist Mitgründer und Geschäftsführer von Mosaic Grid Solutions. Und ja, wir sprechen heute mal über die Frage, wie das Stromnetz eigentlich fit gemacht werden kann für die Energiewende und ob hier mal wieder China als Vorbild taugt. Und liebes Publikum, bevor wir jetzt starten, dann lasst uns gerne nochmal ein Like und ein Abo da, wenn euch das gefällt. Fangen wir, wie so oft ehrlich gesagt in letzter Zeit in diesem Podcast, mal mit einem Superlativ aus China an. Da kann Strom über mehr als 3000 Kilometer mit über 1 Million Volt und einer Leistung mehrerer Großkraftwerke transportiert werden. Wenn man auf solche Zahlen schaut, das ist ja unglaublich und auch gerade für Laien so da draußen unvorstellbar, sehen wir hier so ein bisschen an diesem Beispiel so die Zukunft eines Stromnetzes einer elektrifizierten Gesellschaft oder ist das eher so ein ja chinesischer Infrastrukturgigantismus, der jetzt vielleicht gar nicht unbedingt so als Vorbild taugt? Wie ist da deine Einschätzung?
Zunächst stimme ich dir zu, dass die Dimension der Projekte, die man da in China sieht, die ist gigantisch. Hier muss man aber auch etwas einordnen, denn es ist nicht so, dass dort reine Infrastrukturgigantomie betrieben wird, sondern diese Großprojekte der Hochspannungsgleichstromübertragung, die dort realisiert werden, das sind vielmehr eine dortige Antwort auf den realen systemischen Bedarf. China hat schon allein von der geografischen Ausdehnung die Herausforderung, dass eben elektrische Energie über Entfernungen von teils mehreren tausend Kilometern von typischerweise den ressourcenreichen Regionen im Westen des Landes hin zu den Verbrauchszentren im Osten des Landes an der Küste transportiert werden müssen. Und für solche Distanzen ist in der Tat die Hochspannungsgleichstromübertragung, kurz HGÜ, die technisch und wirtschaftlich sinnvollste Lösung. Aber um das jetzt einzuordnen, daraus folgt nicht, dass die Zukunft auch des europäischen Stromnetzes genauso aussehen wird. Ich denke, das werden wir im Laufe des Gesprächs sicherlich diskutieren. Was man aber direkt zum Einstieg schon einmal festhalten kann, dass China vor allem auf maximale Transportkapazitäten setzt, während in Deutschland und Europa vor allem die Integration von erneuerbaren Energien und damit die Steuerbarkeit von Lastflüssen und die Netzstabilität im Vordergrund steht.
Aber ist es nicht so, dass tatsächlich diese HGÜ-Technik doch ein Grundproblem so der Energiewende auch in Europa lösen könnte? Nämlich tatsächlich, dass wir eben den erneuerbaren Strom ungleich verteilt haben und eben dann auch, ja, wie in China im Prinzip, über größere Distanzen transportieren müssen.
Absolut, da stimme ich dir total zu. Denn eine zentrale Herausforderung der Energiewende ist tatsächlich die zunehmende räumliche Trennung von der Stromerzeugung und dem Stromverbrauch. Wenn wir einige Jahrzehnte zurückblicken, war unser Übertragungsnetz früher von konventionellen Großkraftwerken geprägt. Und diese Großkraftwerken, die waren in der Regel sehr nah an den Lastzentren platziert. Heutzutage, wenn wir da einen Blick auf unsere Erzeugungslandschaft werfen, dann entsteht ein erheblicher Anteil der erneuerbaren Energien bei uns im Norden von Deutschland oder auf See, während die großen Verbrauchszentren im Süden oder im Westen von Deutschland liegen. Und für diese Energieübertragungsfragestellen ist in der Tat die HGÜ-Technik prädestiniert dafür, denn die ermöglicht eben den effizienten Transport von elektrischer Energie über weite Entfernung. Aber was bei uns in Deutschland genauso wichtig ist wie der eigentliche Transport der elektrischen Energie, ist die Anforderung, dass die HGÜ viele netzdienliche Vorteile mit sich bringt, um gerade Integration der Erneuerbaren weiter zu unterstützen.
damit Laien das vielleicht so ein bisschen besser einordnen können, so die Relevanz von dem Ganzen, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen. Also wir sprechen, wenn wir über den Netzausbau sprechen, dann ja immer häufig über diese großen Stromtrassen, Stromautobahnen werden die auch in den Medien häufig genannt. Das klingt ja eigentlich erstmal nach simplem Transport, über aber trotzdem eine längere Distanz. Aber ist diese Hochspannungsgleichstromübertragung wirklich nur eben das, dieser weitere Transport dann über längere Distanzen, oder steckt da eigentlich noch viel, viel mehr dahinter? Ja, eine richtige Transformation sozusagen, die wir da vielleicht in Zukunft erleben. Im Prinzip wie ein ganzes Stromnetz halt gesteuert, betrieben oder auch geplant wird.
Also zunächst ist das Hauptziel eines HGÜ-Systems in der Tat erst einmal die Übertragung elektrischer Energie über große Entfernungen. Daher stammt auch die Analogie, die du genannt hast, zur Stromautobahn. Das kann man sich damit sehr einfach vorstellen. Aber es ist so, dass die modernen HGÜ-Systeme, wie sie bei uns in Europa gegenwärtig geplant sind, deutlich mehr Möglichkeiten zulassen, als der Begriff der Stromautobahn vermuten lässt. Und dadurch wird praktisch ermöglicht, dass diese HGÜ-Verbindungen, die in Deutschland geplant sind, nicht nur effizient elektrische Energie transportieren können, sondern vielmehr auch zur Steuerung von Lastflüssen in unserem Transportnetz eingesetzt werden können. Es ist nämlich so, dass moderne Konverterstationen eine ganze Reihe von netzdienlichen Funktionen übernehmen können, beispielsweise die Bereitstellung von regelbarer Blindleistung, die sehr relevant ist, um die Stabilität und Betriebssicherheit unseres Übertragungsnetzes aufrechtzuerhalten.
Jetzt müssen wir, glaube ich, aber nochmal so einen Schritt zurückgehen, weil sich jetzt wahrscheinlich mancher Zuschauer irgendwie fragt, ja, Moment, aber Gleichstrom, wir haben doch hier eigentlich ein Stromnetz mit Wechselstrom. Also warum war denn Wechselstrom so lange so die naheliegendste Wahl für unser Stromnetz, und warum wird es in Zukunft wahrscheinlich dann auf Gleichstrom hinauslaufen? Oder warum wird Gleichstrom so wichtig in Zukunft?
Ich denke, zunächst sollte man hier festhalten, dass Fernübertragung von elektrischer Energie mit Gleichstrom, das ist keinesfalls neu. Wenn wir beide jetzt mal 100, 120 Jahre zurückblicken würden, dann war das gerade die Zeit, also Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts, wo es erste Gleichstromübertragungssysteme gab. Und zu der damaligen Zeit gab es auch einen technologischen Wettlauf zwischen der Wechselstromübertragung und der Gleichstromübertragung. Wie wir alle wissen, hat sich dann die Wechselstromübertragung durchgesetzt. Parallel dazu hatte sich dann so ab den 1950er Jahren die moderne HGÜ-Technik entwickelt. Man sagt, das erste wirklich kommerzielle HGÜ-Projekt verortet man so in den 1954. Damals gab es die aufstrebende Technologie der Quecksilber-Dampfgleichrichter. Damit konnte man dann auch für höhere Leistungen den Gleichstrom erzeugen. Diese damaligen Projekte sind aber immer noch sehr, sehr weit weg von den Projekten, wie sie heute realisiert werden. Es hat noch viele weitere Jahrzehnte gebraucht, bis die HGÜ-Technik sich immer weiterentwickelt hat. Zu nennen wäre da beispielsweise der Siegeszug der Leistungselektronik, also letztendlich Einführung des Thyristors. Dann haben damals in der HGÜ-Technik nach und nach die Thyristoren die Quecksilber-Dampfgleichrichter ersetzt. Ein Meilenstein war sicher die Entwicklung von abschaltbaren Leistungselektroniken, sogenannten IGBTs vor allem, die eben ermöglichten, nicht nur einzuschalten, sondern auch auszuschalten. Und diese Art der Leistungselektronik oder des leistungselektronischen Bauteils hat eine neuartige Entwicklung von Konverterstationen ermöglicht, sogenannten selbstgeführten Umrichtern. Und genau diese Umrichter oder diese Umrichtertopologie, die ist jetzt gerade in Europa eigentlich in allen neuen Projekten der Stand der Technik und wird auch immer vorangetrieben. Und diese, nennen wir es moderne Form der HGÜ, die kann eben viel, viel mehr als nur die Fernübertragung von elektrischer Energie. Sie kann auch steuernde Eingriffe für das Transportnetz ermöglichen und relevante netzdienliche Eigenschaften mit sich bringen.
Jetzt kommt Werbung.
An alle Projektentwickler, Anlagenbauer und Investoren: Ihr plant ein Batterieprojekt, eine größere PV-Anlage oder eine Anlage mit Netzbezug oder Einspeisung, dann braucht ihr früher oder später eine Trafostation und genau da wird's oft kompliziert.
Allerdings, denn mit der Station alleine ist es meistens nicht getan. Netzbetreiberanforderungen, Schutztechnik, EZA-Regler, Fernwirktechnik und die Abstimmung der einzelnen Komponenten, die können schnell viel Zeit und Nerven kosten.
Aber genau dafür, da gibt es jetzt die MS Elektro GmbH. MS Elektro ist ein Hersteller von schlüsselfertigen Trafostationen und schlüsselfertig bedeutet hier wirklich eine komplette One-Stop-Solution aus nur einer Hand.
Auf Wunsch inklusive EZA-Regler, Fernwirktechnik und allen erforderlichen Komponenten. Auch die technische Abstimmung mit dem zuständigen Netzbetreiber übernimmt dann MS Elektro für euch.
Also egal ob Batteriespeicherprojekt, PV-Anlage, Volleinspeisung, reiner Netzbezug oder eine komplexe Mischanlage, MS Elektro entwickelt die passende Lösung für euer Projekt und liefert die Trafostation anschlussfertig aus.
Das bedeutet für euch weniger Schnittstellen, klare Verantwortlichkeiten und ein Ansprechpartner für das gesamte Projekt von der Planung über die Fertigung bis hin zur fertigen Trafostation.
Und das Ganze, logisch, wird in Deutschland geplant und gefertigt. Qualität made in Germany. Und besonders praktisch dabei, nach Eingang eurer vollständigen Anfrage über das Online-Formular, da erhaltet ihr innerhalb von 48 Stunden ein Angebot von MS Elektro. Versprochen.
Also, wenn ihr für euer nächstes Energieprojekt eine wirklich schlüsselfertige Trafostation benötigt, stellt eure Anfrage jetzt direkt unter www.ms-elektro.gmbh/Anfrage. Den Link findet ihr wie immer unter dem Podcast.
Also, das Unternehmen heißt MS Elektro GmbH, schlüsselfertige Trafostationen, alles aus nur einer Hand.
Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was da jetzt aus heutiger Sicht, so mit Stand der heutigen Technik bei Wechselstrom, Gleichstrom, die großen Unterschiede sind, wenn man das jetzt über längere Distanzen überträgt?
In unseren heutigen Wechselstromnetzen liegen sinusförmige Spannungen und Ströme vor. Man kann sich das so vorstellen, wenn man nun eine Wechselstromleitung betrachtet, dann entstehen um den Leiter elektrische und magnetische Felder, die sich periodisch auf- und auch wieder abbauen. Wenn man nun elektrische Energie von einem Erzeuger zu einem Verbraucher transportieren möchte, dann geschieht das über den sogenannten Wirkstrom, also die Wirkkomponente des Wechselstroms. Daneben fließt aber in Wechselstromnetzen auch immer ein Blindstrom, der eben für diesen periodischen Auf- und Abbau der elektrischen und magnetischen Feldern benötigt wird. Und beide Stromanteile, also dieser Wirkstromanteil als auch der Blindstromanteil, die wiederum beeinflussen die Leitungsauslastung. Jetzt muss man sich das so vorstellen, dass bei sehr langen elektrischen Leitungen mit Wechselstromtechnik diese sich ständig auf- und abbauenden Feldern, kann man sich vorstellen wie Bauteile, also wie Induktivitäten und Kapazitäten, die führen dazu, dass diese Leitung einfach einen sehr hohen Blindleistungsbedarf hat. Und diese Blindleistung, die muss entweder geeignet kompensiert werden oder sie schränkt in gewisser Weise auch die Übertragungskapazität der Leitung und auch die Stabilität ein. Soweit zur Wechselstromtechnik. Wenn man nun den Blick zur Gleichstromtechnik wirft, da ist es grundlegend anders. Denn dort hat man keine sich periodisch ändernde Felder, sondern wenn sozusagen die Gleichspannung einmal aufgebaut ist und der Gleichstrom eingeregelt wurde, dann liegen stationäre elektrische und magnetische Felder vor. Und dies führt dazu, dass beispielsweise keine Blindleistung entlang der Leitung entsteht, sondern nur der Wirkstrom übertragen werden kann. Hinzu kommen noch, dass bei der Gleichstromtechnik verschiedene Verlustmechanismen entfallen und das insbesondere bei langen Strecken dann durchaus ins Gewicht fällt. Allerdings, das muss man an der Stelle natürlich auch hervorheben, wir leben immer noch in einem Drehstromnetz. Daran wird sich auch nichts ändern. Das bedeutet, dass man an so einer Punkt-zu-Punkt-HGÜ-Leitung an beiden Enden immer eine Konverterstation benötigt, die eben diesen Gleichstrom in Wechselstrom und auch wieder zurück umwandelt. Und diese Konverterstationen, die haben natürlich auch gewisse Verluste, erhebliche Investitionskosten. Und daher hängt es immer von der Länge des Systems ab, ob jetzt eine Wechselstromübertragung oder eine Gleichstromübertragung wirtschaftlicher ist.
Ab wann lohnt sich denn tatsächlich dann HGÜ, wenn jetzt eben doch wirklich diese höheren Investitionskosten da so dann auf einen zukommen?
Es hängt zunächst erstmal grundlegend davon ab, ob die HGÜ-Fernübertragung mittels Kabel ausgeführt wird oder mit einer Freileitung. Bei einer Freileitung spricht man davon, dass die Grenze circa bei 500 Kilometern liegt, ab wann ein Projekt wirtschaftlicher ist mit der HGÜ-Technik, anstatt mit der etablierten Wechselstromtechnik durchzuführen. In einem Kabel ist es nun so, dass so ein Kabel eine sehr hohe Kapazität hat und daher bei Wechselstrom durchaus nennenswerte kapazitive Ladeströme fließen. So ein Kabel, das hat einen thermischen Grenzstrom, der darf einfach nicht überschritten werden. Und dieser thermische Grenzstrom, der wird jetzt zum einen dadurch erreicht, dass ein gewisser Wirkstrom übertragen wird, aber auch dadurch leider erreicht, dass das Kabel, wenn es denn mit Wechselspannung betrieben wird, einen hohen Blindstrom erfordert. Und das führt letztendlich dazu, um jetzt wieder den Bogen zurück zur HGÜ-Technik zu spannen, dass HGÜ-Systeme, die mit Kabel realisiert werden sollen, schon bereits ab 30 bis 50 Kilometer die bevorzugte Variante sind. Das ist im Übrigen auch einer der Gründe, warum nahezu alle Offshore-Windparks, die etwas weiter von der Küste weg sind, nur mit der HGÜ-Technik angebunden werden können, weil damit Wechselstromtechnik der Blindleistungsbedarf und die Blindströme, die dann fließen würden, zu hoch wären, sodass es noch wirtschaftlich wäre.
Ja, du hast es schon erwähnt, dass das natürlich schon auch Investitionskosten größere mit sich bringt, die HGÜ, also die Kabel und aber auch die Konverterstationen. Wir haben gehört, wie komplex diese Technologien sind, was sie alles können dann in Zukunft. Kannst du das mal erklären, wie sich das aufteilt, so die Kosten?
Die Systeme, wie sie aktuell in Deutschland geplant sind, du hattest es vorhin genannt, das sind 2 Gigawatt bei plus minus 525 kV. Wenn man für so eine Spannungsebene und für so eine Leistungsklasse ein Kabelsystem realisiert für einen Bipol mit metallischem Rückleiter, dann spricht man da oder dann erwartet man da bei Neubaukosten von ungefähr 7,6 Millionen Euro pro Kilometer, die der Netzentwicklungsplan nennt. Man kann sich es relativ einfach ausrechnen. Wenn man jetzt ein HGÜ-System hätte mit 600 Kilometer, dann kommen da 600 mal 7,6 Millionen, dann liegt man bei ungefähr 4,5 Milliarden Euro, die allein diese Kabelstrecke kostet. Wenn wir jetzt den Blick auf die Konverterstationen werfen, auch da kann man den aktuellen Netzentwicklungsplan zu Rate ziehen. Da liegen Schätzwerte für eine Station, für diese Leistungsklasse, ungefähr bei 600 Millionen Euro pro Station. Natürlich braucht man 2 Stationen, aber daran sieht man schon, dass, sofern das HGÜ-System mit Kabeln ausgeführt wird, eigentlich die Kosten für die Konverterstation immer der wesentlich kleinere Part sind gegenüber den Kabeln.
Du hast ja gerade schon die Konverterstation so hervorgehoben als Technologie, die wirklich zentral bei HGÜ sein wird, die aber gleichzeitig einfach auch deutlich mehr macht als jetzt eben nur diese Umwandlung, eben auch diese Steuerbarkeit. Das ist natürlich eine tolle Sache und man denkt sich dann gleich, gibt es da eigentlich in Europa auch irgendwelche Firmen, die solche Konverter herstellen oder kommt das eigentlich alles aus China? Wie ist das?
Es gibt große Firmen, die den HGÜ-Markt unter sich ausmachen. Dazu zählen aus Deutschland beispielsweise Siemens Energy oder die global agierenden Konzerne Hitachi Energy oder General Electric. Daneben gibt es auch selbstverständlich chinesische Konzerne, die auf dem Gebiet auch aktiv sind.
Okay, dann machen wir mal einen kleinen Sprung und gucken uns mal so weiter das Stromnetz und die Energiewende so ein bisschen genauer an. Weil wenn das wirklich so ein zentraler Bestandteil davon wird, dann interessiert uns natürlich auch brennend, wie diese Hürden, sage ich mal, oder Herausforderungen, die auch der Netzausbau mitbringt und die Integration der Erneuerbaren, also beispielsweise Netzengpässe, Redispatch oder auch das Abregeln von Erneuerbaren. Könnte sowas reduziert werden, gerade durch diese Steuerbarkeit von den Konvertern und eben diese HGÜ-Technologie?
In jedem Fall, das verspricht man sich von der HGÜ-Technik. Zunächst zur Einordnung, was ist Redispatch? Redispatch würde bedeuten, dass wenn man sich eine Nord-Süd-Verbindungstrasse hier in Deutschland anschaut, in unserem Drehstromnetz, dann gibt es hier zu gewissen Zeiten im Jahr Netzengpässe. Was man häufig sieht, ist, dass dann im Norden von Deutschland ein Windpark abgeregelt wird, während im Süden von Deutschland konventionelle Kraftwerke hochgefahren werden, um letztendlich diesen Netzengpass zu vermeiden. Durch die HGÜ-Systeme, die gegenwärtig in der Realisierung sind, erhofft man sich im Wesentlichen zwei Aspekte. Zum einen einen Ausbau der Transportkapazität. Dies bedeutet, dass in unserem Übertragungsnetz neben dem bereits vorhandenen Drehstromnetz dann auch die Übertragungsleistung der HGÜ zur Verfügung steht. Und zum anderen aber auch den großen Vorteil, dass mit so einer modernen HGÜ-Anlage der Lastfluss sehr genau eingestellt werden kann und eine hohe Regelbarkeit gegeben ist. Und man muss sich das so vorstellen, der Lastfluss wesentlich besser den Weg nehmen kann, den er soll, als bei einer klassischen Wechselstromleitung das der Fall ist. Unterm Strich wird das dazu führen, dass in der Tat diese Redispatch-Maßnahmen und die forcierten Eingriffe in die Erzeugungslandschaft sicherlich zurückgehen werden.
Ja, in Deutschland, da reden wir vor allem über diese großen Stromtrassen. Also ich nenne sie mal A-Nord, Ultranet, Südlink und Südostlink. Kannst du das mal kurz beschreiben für alle, die da noch nicht so tief drin sind? Was sind das genau für Projekte jeweils und warum sind die so zentral für die Energiewende in Deutschland?
Die Projekte, die du eben aufgezählt hast, das sind Leuchtturmprojekte der Energiewende. Das muss man sich vorstellen als riesige Infrastrukturprojekte. Im Wesentlichen kann man zusammenfassen, dass diese HGÜ-Systeme den Windstrom aus Norddeutschland in die Ballungszentren im Süden und im Westen bringen. Was auch sehr erwähnenswert ist, ist, dass tatsächlich diese Netzverknüpfungspunkte, an denen hier in Süddeutschland die Konverterstationen platziert werden, in der Regel immer an Standorten sind, an denen früher Großkraftwerke platziert wurden. Das hat den Hintergrund, da an diesen Standorten einfach der Netzknoten sehr stark ist und aufgrund des Rückbaus des Atomkraftwerkes oder was auch immer ein Anschluss letztendlich verfügbar ist. Ein bekanntes Beispiel dafür ist Ultranet. Hier die südliche Konverterstation, die ist nicht weit von hier in Philippsburg, also in Baden-Württemberg. Und genauer gesagt auf dem Standort des ehemaligen Atomkraftwerkes. Bedeutet, das Atomkraftwerk ist außer Betrieb und stattdessen wird dann hier, wenn die Leitung in Betrieb ist, der Windstrom aus Norddeutschland ankommen. Ultranet, das ist ein HGÜ-System, das in der letzten Ausbaustufe ein 3-Terminal-System ist. Bedeutet, es gibt 3 Konverterstationen. Zum einen, wie bereits erwähnt, hier in Süddeutschland in Philippsburg, dann eine zweite Station in Meerbusch, das ist in Nordrhein-Westfalen, und eine dritte Station in Emden. Dann kann man sich das so vorstellen, dass letztendlich der Windstrom aus Norddeutschland über Emden sowohl in den Ballungsraum Nordrhein-Westfalen als auch hier nach Baden-Württemberg überführt werden kann. Und diese Projekte bringen sehr, sehr viele ingenieurstechnische Neuheiten mit, die so auch in anderen HGÜ-Projekten weltweit noch nicht eingesetzt wurden und worauf man hier, wenn die Projekte dann auch mal in Betrieb sind, denke ich, auch sehr stolz sein kann.
Ja, kannst du da noch ein bisschen in die Tiefe gehen? Also wenn man da tatsächlich, wir haben ja vorhin China das Beispiel hervorgehoben, dass da sehr, sehr groß gebaut wird und sehr fortschrittlich auch. Da kommen wir auch später nochmal dazu und gehen da ein bisschen näher drauf ein. Aber wenn sozusagen hier auch so eine Art Leuchtturmprojekt jetzt entsteht.
Das Projekt bringt viele Spezialitäten mit sich, denn das ist zum einen so, dass dort die DC-Übertragungsstrecke auf dem gleichen Freileitungsmasten, zumindest in Teilen, wie bestehende Drehstromnetze hängt. Und das hat für die Auslegung für solch ein System erhebliche Auswirkungen. Das war auch einer der Gründe, warum man sich damals bei Ultranet für nochmal eine andere Konverter-Technologie entschieden hat, wie sie jetzt beispielsweise in den anderen deutschen Korridorprojekten wie Südlink oder Südostlink zum Einsatz kommt. Das sind sogenannte Vollbrückenumrichter, die es so außerhalb von China auch noch nie auf der Welt realisiert wurden und die ganz neue Möglichkeiten ergeben, um beispielsweise einen Freileitungsfehler dann auch zu klären.
Ja, bei SüdLink, da ist es so, das wird rund 700 Kilometer lang und da werden 4 Gigawatt, soweit ich gelesen habe, übertragen. Das ist jetzt so im Vergleich zu dem, was wir aus China gehört haben, jetzt nicht so beeindruckend. Aber erzähl mal, setz das vielleicht mal in eine Relation. Wie sieht das denn bei unseren europäischen Nachbarn aus? Also haben die auch solche großen Ausbauprojekte? Also wird da auch tatsächlich versucht, den Strom über so große Trassen zu transportieren? Oder spielt da Deutschland auch schon in der EU so eine gewisse Vorreiterrolle?
SüdLink sind zwei Vorhaben. Das ist einmal DC3 und DC4. Das sind beides Punkt-zu-Punkt-Projekte, die jeweils 2 Gigawatt übertragen. Und somit kommt man dann in Summe auf diese 4 Gigawatt. Tatsächlich diese 2 Gigawatt, hier spricht man, 2 Gigawatt Nennwirkleistung, die bei einer DC-Spannung von plus minus 525 kV übertragen werden. Das ist für diese, sagen wir mal, moderne Converter-Technologie, wie sie bei uns in Europa zum Einsatz kommt, aktuell mehr oder weniger gerade so an dem Stand der Technik, den man realisieren kann. Das bedeutet, auch wenn man da in andere Nachbarländer schaut, die HGÜ-Systeme planen, dann wird das nicht nennenswert diese Leistungsgrenzen oder Spannungsebenen überschreiten. Man kann sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde hier auf Europa gemünzt Deutschland ganz klar in einer Vorreiterrolle sehen. Hier ist es einfach so, dass die HGÜ-Vorhaben, die in Deutschland realisiert werden, insbesondere eben losgetreten durch die Energiewende, wirklich ihresgleichen suchen. Natürlich gibt es auch HGÜ-Projekte beispielsweise zwischen Großbritannien und Frankreich oder Großbritannien und Deutschland, genauso auch zwischen Deutschland und Norwegen oder auch Dänemark ist sehr, sehr stark. Aber ganz klar gilt, der Groß der Projekte, der ist sicherlich hier mit Blick auf Europa in Deutschland gemünzt.
Wie sieht das bei den Trassen eigentlich aus? Ist das in erster Linie, sind das Erdkabel oder sind das Freilandkabel? Wie wird das geplant?
Bei uns in Deutschland sind die Vorhaben, die du vorhin genannt hattest, alles Kabelprojekte bis auf Ultranet. Ultranet ist ein Spezialfall, den würde ich jetzt hier nicht thematisieren. Aber beispielsweise SüdLink ist eine reine Kabeltrasse. Das hat vor allem genehmigungstechnische Hintergründe. Als diese Vorhaben ursprünglich konzeptioniert wurden, auch SüdLink, ist man von einer Freileitung ausgegangen. Aus dem einfachen Grund, weil es die ökonomisch sinnvollere Option sicherlich ist, auch die technisch sehr ausgereifte Option. Dann hat es sich aber in Deutschland, insbesondere in den beteiligten Regionen, wo diese Freileitung durchgeführt wurde oder durchgeführt werden sollte, erheblicher Widerstand entwickelt. Vielleicht erinnerst du dich an die Begriffe Monstertrasse, die damals in der Presse aufgetaucht sind. Im Zuge dessen hatte dann die Bundesregierung 2015 einen sogenannten Erdkabelvorrang beschlossen. Und der hat dazu geführt, dass neue HGÜ-Projekte nur mit sehr, sehr wenigen Ausnahmen immer als Erdkabelprojekte durchgeführt werden müssen. Soweit so gut. Das war eigentlich der Planungsstand bis vor einem Dreivierteljahr. Dann muss man sagen, gab es durch die neue Bundesregierung nochmal einen Paradigmenwechsel, weil man eben Maßnahmen der Kostenersparnis stärker voranbringen möchte. Gibt es nun einen Gesetzesentwurf, wo zumindest für zukünftige Neubauvorhaben der Freileitungsvorrang wieder thematisiert werden soll.
Ja, sind diese Paradigmenwechsel auch der Hauptgrund, warum der Netzausbau so schleppend vorangeht? Weil man ist ja da doch deutlich in Verzug zu den eigentlichen Zielen. Oder gibt es da noch andere Gründe aus deiner Sicht?
Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Also nochmal, um auf diesen damals vereinbarten Vorrang für HGÜ-Erdkabel zurückzukommen. Der wurde damals beschlossen, weil eben der Protest in der Bevölkerung oder in den beteiligten Kommunen einfach zu hoch und die Abneigung gegenüber einer Freileitung zu groß war. Und es wurde damals davon ausgegangen, dass es zu einer Klageflut kommt. Und wenn man solche Projekte dann mittels Freileitung durchgeführt hätte, die Projekte sich aufgrund von Genehmigungen einfach exorbitant verzögert hätten. Damals wurde daher der Erdkabelvorrang beschlossen und der hat sicherlich dazu geführt, dass sich manche Projekte schneller realisieren konnten, als das mit der Freileitung der Fall gewesen wäre. Nichtsdestotrotz stimme ich dir natürlich zu, wenn man jetzt wieder so eine 180-Grad-Wende durchführt, dann mag das aus vielerlei Gründen sehr wichtig und auch sehr sinnvoll sein. Gleichwohl wird das natürlich auch jetzt für ja etwas Diskussionen in der Industrie führen und gegebenenfalls auch das ein oder andere Projekt vielleicht auch wieder etwas verzögern. Aber es sei nochmal angemerkt, dass dieser erneute Freileitungsvorrang, der gilt nicht für die aktuell in der Planungsphase befindlichen Projekten, sondern nur für Projekte, die dann zukünftig gegebenenfalls erforderlich sein sollten.
Dann springen wir jetzt nochmal zu China, weil da doch interessante Sachen passieren. China baut eine Ultrahochspannungsgleichstromleitung mit 800 Kilovolt oder sogar 1100 Kilovolt. Was unterscheidet denn diese Ultrahochspannungsgleichstromleitung technisch von diesen HGÜ-Projekten, über die wir jetzt hier zum Beispiel in Deutschland sprechen?
Diese Projekte, die dort in China aktuell realisiert wurden, die sind in der Tat gigantisch. Du sprichst es an. Es gibt dort bereits sehr viele Projekte, HGÜ-Projekte, die auch im Betrieb sind mit Spannungsebenen 800 kV oder 1100 kV. Gleichwohl muss man hier fairerweise einordnen, das ist eine komplett andere Technik, wie sie bei uns in Europa eingesetzt wird. Ich kann das etwas erläutern. Es ist so, dass für die netzplanerischen Bedarfe, die es in China gibt, da steht vor allem die Übertragungskapazität im Vordergrund. Bedeutet, je mehr Wirkleistung übertragen werden kann, desto besser. Und für diese Anforderungen eignen sich besonders sogenannte netzgeführte Hochspannungsgleichstromsysteme. Das sind HGÜs, die mit Thyristoren im Wesentlichen gebaut werden, denn nur dieses leistungselektronische Bauteil ermöglicht so eine hohe Stromtragfähigkeit. Aber das ist auch eine HGÜ-Technik, die zwar von den Chinesen sicherlich bis ins letzte Detail optimiert wurde, die aber in keinster Weise die netzplanerischen Anforderungen bei uns in Deutschland oder in Europa erfüllen würde. Denn jetzt wieder mit Blick auf Deutschland oder Europa, da steht nicht das Ziel im Vordergrund, so viel wie möglich Transportkapazität mit einer HGÜ zu schaffen, sondern da steht vor allem das Ziel im Vordergrund, eben Erneuerbare möglichst effizient in das Transportnetz zu integrieren und eben HGÜ-Systeme zu bauen, die eine hohe Steuer- und Regelbarkeit mit sich bringen. Und dafür ist die Technik, wie sie zumindest den Großteil der Projekten in China realisiert wird, gar nicht dazu geeignet, sondern die Technik, die hier bei uns realisiert wird, das ist mit sogenannten selbstgeführten Umrichtern. Die haben wesentlich niedrigere Übertragungskapazitäten. Wie gesagt, das geht eher dann Richtung 2 bis 3 Gigawatt. Aber dafür bringen sie wesentlich mehr Vorteile mit sich, die für die Betriebsweise und Netzführung, wie sie bei uns vonstatten geht, viel essentieller sind. So ein netzgeführter Umrichter, gibt es eine ganz anschauliche Analogie. Das ist wie ein Mensch, der mit einem Hund an einer sehr kurzen Leine Gassi geht. Und in dieser Analogie wäre der Mensch das Drehstromnetz, die Leine, die Kommutierung innerhalb von dem Konverter und der Hund das HGÜ-System. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, so eine netzgeführte HGÜ, die kann sich zwar, wie in dem Beispiel der Hund, in gewissen Limitierungen bewegen, die aber immer der Mensch bzw. das Netz vorgibt. Und demgegenüber gibt es nun die moderne Generation von HGÜ-Systemen, die sogenannten selbstgeführten Umrichter. Bleiben wir bei der gleichen Analogie Mensch und Hund. Das heißt, Hund ist erneut die HGÜ, Mensch wäre das Drehstromnetz. Jetzt gibt es aber keine Leine mehr. Das bedeutet, dass der Hund, der kann sich sehr frei bewegen. Und wenn er sogar ein aktuelles Regelungskonzept hat, wie es gegenwärtig implementiert wird, ein sogenanntes spannungseinprägendes Regelungskonzept, dann kann man sogar sagen, dann führt der Hund den Menschen. Das heißt, es wäre wie eine Art Leithund, der sogar auch die Richtung vorgeben kann, in die man gehen kann. Und das zeigt so ein bisschen die Philosophie der beiden Konvertertechnologien, wie sie jetzt eben in Europa im Vordergrund stehen, die sogenannten selbstgeführten Umrichter, die sehr, sehr viele netzplanerischen Vorteile mit sich bringen, aber dafür aktuell noch hohe Limitierungen bei der Transportfähigkeit. Und demgegenüber, wie in China, die netzgeführten Umrichter, die gigantische Übertragungsleistungen ermöglichen, aber hinsichtlich der Netzintegration diverse Nachteile mit sich bringen.
Ja, du hast vorhin ja schon beschrieben, dass der Strom in China über diese riesigen Distanzen von West nach Ost transportiert wird. Ist das eigentlich nur erneuerbarer Strom, der da transportiert wird, oder wird da auch eben dieser Kohlestrom, den es da immer noch gibt, damit transportiert?
In der Tat sind viele der HGÜ-Systeme, die in China gebaut wurden, eine Verbindung zwischen eben sehr ressourcenreichen Regionen, wenn man jetzt die Region Xinjiang beispielsweise nimmt, wo sehr, sehr viele Kohlevorkommen sind und auch entsprechend viele Kohlekraftwerke, und diese Energie, diese elektrische Energie mit der HGÜ dann eben in Ballungszentren an die Küste transportiert werden kann. Genauso muss man dort fairerweise aber auch einordnen, dass dort in einem sehr, sehr rasanten Tempo wirklich auch gigantische Windparks und PV-Anlagen oder PV-Parks großflächig gebaut werden, sodass diese elektrische Energie, die mit den HGÜ-Systemen dort übertragen wird, man kann sagen, ein Mischmasch aus verschiedenem ist. Aktuell bei manchen sicherlich noch sehr, sehr viel Kohlestrom, aber die Erneuerbaren nehmen auch dort im rasanten Tempo zu.
Ja, vielleicht abschließend nochmal so die Frage, wie ist das denn mit dieser HGÜ-Technologie und auch den Konverterstationen? Wie wird es so in Zukunft sein in der Forschung und Entwicklung? Ist da noch viel Potenzial? Du hast jetzt ja auch die europäischen Firmen, gerade Siemens Energy zum Beispiel, auch angesprochen. Es gibt natürlich auch Universitäten und Forschungsabsichten da. Ist da noch viel Potenzial, dass das noch weiter optimiert wird? Oder ist man da im Prinzip jetzt da angekommen, wo man eigentlich auch sein will?
Ich bin der Auffassung, dass da noch sehr, sehr viele netzplanerische Bedarfe bestehen, wohin sich die Technik entwickeln muss. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Aktuell ist eigentlich mit Ausnahme von ein paar wenigen Projekten, wie beispielsweise Ultranet, so ein HGÜ-System in der Regel immer ein Punkt-zu-Punkt-System. Bedeutet, man hat eine Konverterstation an Punkt A und eine am Punkt B, und zwischen diesen beiden Punkten findet eben die Übertragung der elektrischen Energie statt. Nun wird es aber von den Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland schon der Bedarf gesehen, dass man hier zukünftig sich auf Multiterminal-Systeme weiter hinentwickelt. Das bedeutet, dass man DC-seitig eben nicht nur zwei Stationen miteinander verknüpft, sondern gegebenenfalls noch eine dritte, eine vierte oder was auch immer da der Bedarf sein soll. Und hier ist natürlich auf Herstellerseite ein erheblicher Entwicklungsaufwand damit verbunden, weil auch gegebenenfalls neue Komponenten dann Einzug in die Energietechnik halten, die bisher noch nicht in europäischen Projekten realisiert wurden. Stichwort DC-Leistungsschalter, so etwas ist vielleicht auch zukünftig einmal vorstellbar. Aus Sicht der netzdienlichen Eigenschaften, die so eine HGÜ mitbringt, da muss man sagen, ist die Entwicklung sicherlich auch noch nicht abgeschlossen. Inzwischen existieren Bedarfe, dass solche HGÜ-Systeme oder solche modernen HGÜ-Systeme, wie sie bei uns in Europa realisiert werden, netzdienliche Anforderungen mit sich bringen. Das bedeutet, die Regelung von dieser Anlagen ändert sich noch einmal, um eben der HGÜ Eigenschaften mitzugeben, die oft unter den Begriff spannungseinprägend fallen. Und hier werden erste Projekte aktuell damit realisiert, beispielsweise SüdLink. Aber auch da ist davon auszugehen, dass die Reise noch nicht zu Ende sein wird.
Ja, wir sind gespannt, was da in Zukunft noch so kommt, und drücken natürlich die Daumen, dass der Netzausbau in Deutschland sich ein bisschen beschleunigt und schneller vorankommt. Max, herzlichen Dank für deine Expertise und deine Einschätzung. Liebes Publikum, wir sind am nächsten Sonntag wieder für euch da. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Auf Wiedersehen.